Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Vor einem halben Jahr hat die Bundesregierung bekanntlich die PCK-Raffinerie in Schwedt unter ihre Kontrolle gestellt und das begründet mit den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Treuhandverwaltungen nennen das Juristen. Der Mehrheitseigner, der russische Ölkonzern Rosneft, sah aber seine Eigentumsrechte verletzt und klagte beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nun haben die Richter entschieden, das Vorgehen der Bundesregierung war rechtens. Warum, weiß unser Reporter in Leipzig, Andreas Oppermann.
Nach 4 Verhandlungstagen kam das Bundesverwaltungsgericht zur Überzeugung, dass es im September vergangenen Jahres ausreichend Anzeichen dafür gab, die einen ungefährdeten Weiterbetrieb, zum Beispiel der PCK-Raffinerie in Schwedt, in Frage stellten. Da sich viele Dienstleister von den deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns Rosneft zurückzogen, war nicht mehr sicher, ob weiterhin russisches Öl nach Schwedt fließen würde. Außerdem hätten sich Banken zurückgezogen. Selbst die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für die PCK-Mitarbeiter war nicht mehr sichergestellt. Damit hat die Bundesregierung vollkommen recht bekommen und kann in den kommenden Tagen die Treuhandschaft verlängern. Nach einem halben Jahr ist das wieder nötig. Die Klagen wurden als zulässig bewertet, aber als nicht stichhaltig abgewiesen. Zu einer Anhörung der Klägerinnen war das Bundeswirtschaftsministerium demnach vor der Verkündung der Treuhandschaft nicht verpflichtet. Der Grund: es sei Gefahr im Verzug gewesen.
Und so wird wohl das PCK vorerst weiter unter staatlicher deutscher Kontrolle bleiben. Andreas Oppermann war das für uns aus Leipzig. Wissen Sie, was in Brandenburg die größten Kohlendioxidemissionen verursacht nach Kohle und Industrie? Trockengelegte Moore. Will Brandenburg also bis 2045 klimaneutral werden, dann müssen die Moore auf jeden Fall in die Planungen einbezogen werden. Und das werden sie auch. Es gibt sogar ein Programm des Landwirtschaftsministeriums eigens dafür. Das wurde jetzt in Potsdam vorgestellt und ein ganz wichtiger Punkt darin, möglichst viel Moorfläche wieder zu vernässen, also den Grundwasserspiegel anzuheben. Warum, weiß unsere Reporterin Lisa Steger.
Ein nasses Moor gibt kein Kohlendioxid mehr ab, sagt Agrarminister Axel Vogel. Doch die meisten Moore werden noch landwirtschaftlich genutzt. Kühe grasen dort, Getreide wird angebaut. Wenn das Grundwasser wie angestrebt bis zu 10 cm unter der Erdoberfläche steht, müssen die Kühe woanders hin und der Landwirt muss mit geringeren Einnahmen kalkulieren. Subventionen sollen die Moorbesitzer überzeugen, so Vogel.
Sie bekommen aktuell zwischen 65 und 199 Euro pro Hektar, je nachdem, wie hoch der Grundwasserstand gezogen wird. Das ist aber ja nicht unser eigentliches Ziel, dass wir hier dauerhaft subventionieren, sondern unser Ziel ist, dass diese Moore auch weiter bewirtschaftet werden und neu bewirtschaftet werden und auch einen höheren Ertrag abwerfen.
Bis zu 199 Euro jährlich pro Hektar, das wären bei einem Landwirt mit 25 Hektar Eigentum knapp 5.000 Euro. Nichts, wovon er leben kann, aber das soll er auch nicht, sagt Vogel. Der Minister wünscht sich, dass die Landwirte die nassen Moore weiter nutzen, nur eben anders.
Da denken wir beispielsweise dran, dass Schilf und Rohr und andere Wasserpflanzen dort wachsen, die dann genutzt werden, beispielsweise als Verpackungsmaterial. Sie können als Faserplatten genutzt werden, sie können für Bioenergie genutzt werden. Das Entscheidende ist, dass wir hier neue Wertschöpfungsketten aufbauen.
Landwirte wenden ein, dass weniger Lebensmittel zur Verfügung stehen werden, wenn massenhaft Flächen zum Beispiel für Schilfanbau genutzt werden. Vogel erwidert, schon jetzt dient in Brandenburg jeder dritte Hektar dazu, Energie zu erzeugen. Im Landtag findet der Plan Unterstützer. Die CDU, anfangs skeptisch, ist zufrieden, seit klar ist, dass die Bauern entschädigt werden. Auch die oppositionelle Linke ist für das Moorschutzprogramm, Fraktionschef Sebastian Walter.
Wichtig ist mir und uns als Linke nicht einfach irgendwelche Flächen festzulegen und irgendwelche Zahlen festzulegen, 7000 Hektar, sondern mit den Menschen zu reden und zu sagen, wo ist es möglich.
Zustimmung auch bei der Opposition, also zum Moorschutzprogramm in Brandenburg. Lisa Steger war das. Die große Dankbarkeit für Krankenschwestern und Pfleger aus der Corona-Zeit scheint schon fast wieder vergessen. Zumindest hat sich bei den Einkommen und der Arbeitsbelastung der Beschäftigten kaum etwas verbessert. Damit sich das ändert, gab es Warnstreiks im Uniklinikum Brandenburg an der Havel und im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. RBB-Reporter Ivo Ziemann war bei der Kundgebung in der Innenstadt von Potsdam dabei.
In gelben Westen, mit roten Trillerpfeifen und mit selbstgebastelten Pappschildern machen sich die Krankenhausmitarbeiter Luft. Auf vielen Schildern steht der Hinweis, dass Klatschen zur Anerkennung zwar schön ist, aber den Kühlschrank noch lange nicht voll macht. Anerkennung bedeutet in diesem Fall wirklich mehr Geld, findet auch Pflegerin Julia Becker.
Wir opfern unsere Freizeit, wir springen ein, wir vernachlässigen unsere Familie. Also dafür sollten wir viel zurückkriegen, denke ich. Das ist einfach zu wenig für das, was wir leisten.
10,5% mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro im Monat fordern die über 300 Demo-Teilnehmer. Geld, das auch Entlastung bringen soll. Denn auch wegen der schlechten Bezahlung entscheiden sich immer weniger Leute für einen Job im Krankenhaus, sagt Pfleger Lennart Buchholz. Er selbst fühlt sich täglich überlastet.
Weil wir zwei Leute eigentlich jeden Tag zu wenig sind in jedem Dienst und man schafft seine Arbeit nicht, möchte sie aber schaffen und rennt sich auf gut Deutsch die Hacken wund einfach.
Eine Situation, die auch der Geschäftsführer des Bergmann-Klinikums Hans-Ulrich Schmidt sieht. Er kann die persönlichen Forderungen seiner Mitarbeiter auch verstehen, aber...
Als Krankenhausgeschäftsführer muss ich natürlich auch in die Refinanzierung dieser Forderungen schauen und da lässt uns leider der Gesetzgeber nicht die Möglichkeit, das gegenzufinanzieren. Und wir fürchten halt, dass bundesweit viele Kliniken auch da wirklich in Schieflagen kommen.
Die Krankenhausbeschäftigten sehen das naturgemäß anders und wollen weiter für eine bessere Bezahlung kämpfen. Ivo Ziemann war das aus Potsdam. Seit Anfang der Woche ist klar, das Karstadt-Kaufhaus in der Wilmersdorfer Straße in Berlin-Charlottenburg hat keine Zukunft. Es ist eine von 52 Filialen des insolventen Galeria Karstadt-Kaufhof-Konzerns, die endgültig geschlossen werden. RBB-Reporterin Helena Dähler hat nachgefragt, welche Überlegungen es für die Zukunft des Standortes gibt und wie die Schließungsnachricht in der Fußgängerzone ankommt.
Potenzielle Kundschaft wäre da. In der Wilmersdorfer Straße sind auch an diesem Nachmittag viele Menschen unterwegs und bummeln von Laden zu Laden. Dass die Karstadt-Filiale wohl schließen muss, wissen die meisten, mit denen ich spreche. Aber besonders junge Menschen halten das Konzept Kaufhaus für überholt.
Ich finde es jetzt nicht so katastrophal. Es gibt nicht so richtig einen Grund für mich, zu Karstadt zu gehen. Also ich weiß nicht, was ich da kaufen wollen würde.
Sieht nicht schön aus. Es ist so sehr dunkel, so künstlich beleuchtet. Es gibt keine Fenster. Heutzutage online findet man viel mehr.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Nachricht über die geplante Schließung ein herber Schlag. Auch wenn sie nicht überraschend kommt, denn der Mietvertrag für Karstadt läuft nächstes Jahr aus. Der Besitzer des Gebäudes, die Firma Redefco, plant für den Standort neue Geschäfts- und auch Wohngebäude. Am Freitag treffen sich zu diesem Thema die Gewerkschaft und der Betriebsrat mit der Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch, sagt Andreas Werner. Er ist seit 41 Jahren Karstadt-Mitarbeiter und auch im Betriebsrat.
Na, der Bezirk hat ja die Möglichkeit zu sagen, nein, dein Bauvorhaben möchten wir so nicht. Und wir hatten ein Gespräch mit der Frau Bauch und da hat sie ganz klar gesagt, dass sie eigentlich diesen Standort erhalten möchte. Aber wenn der Vermieter etwas anderes möchte und er hätte einen Bauvorantrag gestellt, dann würde sie dem auch nicht im Wege stehen.
Die Arbeitsgemeinschaft Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, die sich für ein neues Konzept der Einkaufsstraße einsetzt, hält einen Erhalt des Kaufhauses allerdings nicht für zwingend nötig und wünscht sich neue Ideen, sagt Thomas Bong.
Wir brauchen kein Karstadt mehr unbedingt. Wir müssen die jungen Leute auf die Straße holen und die jungen Leute gehen nicht mehr in diese Karstadt oder wie sie heißen, sie wollen neue Konzepte haben und die müssen wir finden. Da kann ein Pick-up-Store drin sein, da kann ein Café drin sein, da kann Kultur drin sein und Wohnen gehört dazu.
Ideen gibt es also offenbar für die bisherige Karstadt-Filiale in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Helena Dähler war das. Auch wenn man nicht mehr dauernd davon hört, die afrikanische Schweinepest, ASP, ist im Süden von Brandenburg weiterhin ein Problem. Im Spree-Neiße-Kreis wurden in den vergangenen 2,5 Jahren fast 800 Fälle nachgewiesen. Immer wieder suchen Helfer nach befallenen Wildtieren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Unsere Reporterin Josephine Jahn war bei einem Kontrollgang dabei.
Mit einem Glöckchen ausgerüstet sucht Kadaverspürhündin Nele den Waldboden ab. Mit ihrem feinen Geruchssinn unterstützt sie ein Team von täglich rund 100 Helfern dabei, Wildschweine aufzuspüren. Hier in der sogenannten weißen Zone, die die Kernzone umgibt. Einen Marathon nennt die Verbraucherschutz-Staatssekretärin und Leiterin des Krisenstabs Antje Töpfer den Kampf gegen die afrikanische Schweinepest.
Wir haben aber auch im Norden des Landes Landkreise, wo wir sehen, dass das Prinzip, was wir in Brandenburg anwenden, gut funktioniert. Eine Kernzone, eine weiße Zone außen herum, wo das Wichtigste ist, das Schwarzwild zu entfernen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.
Zaunbau, Fallwildsuche und Menschenketten, Spürhunde und Drohnen. Eine Herausforderung für den Landkreis Spree-Neiße, sagt Harald Altekrüger.
Mittlerweile wissen wir, dass auch im sächsischen Bereich sehr viel ASP-Fälle schon viel weiter nach Westen vorgedrungen sind. Das ist unser zweites Problem. Nicht nur aus dem Osten haben wir den Seuchendruck, sondern aus dem Süden eben auch. Und das macht uns die Arbeit natürlich nicht gerade leichter.
Der Landrat hofft darauf, dass die finanzielle Unterstützung seitens des Landes Brandenburg auch im kommenden Jahr noch greift. In den vergangenen 2,5 Jahren sind für Maßnahmen gegen die ASP in Spree-Neiße 12,5 Millionen Euro ausgegeben worden. Immerhin ist in Spree-Neiße zu vermerken, dass getroffene Maßnahmen Wirkung zeigen. Maximal 30 Kilometer gen Westen konnte sich die Pest bisher weiter ausbreiten.
Der große Aufwand hilft also offenbar tatsächlich. Josephine Jahn war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.